Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, liebe Gemeinde. Freut mich sehr, hier heute in eurer Mitte sein zu dürfen, gemeinsam mit euch unseren Herrn anbeten zu dürfen. Das ist wirklich ein Privileg, dass diese Möglichkeit bereitsteht. Ich wurde ganz kurz schon vorgestellt. Ja, ich sage es vielleicht noch einmal, vielleicht noch ein paar Takte zu mir, dass ihr das besser einschätzen könnt, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mein Name ist Alex Dahlinger. Und ich wohne jetzt seit letztem Sommer hier in, also unweit von hier in Lemgo, weil ich an der Bibelschule Brake arbeite als Lehrassistent, wo ich unter anderem ja auch den Alex als Klassenlehrer begleiten darf. Ich war selber Bibelschüler in Brake auch vor einigen Jahren, unter anderem mit Basti, mit Simon, zur gleichen Zeit Jan Heinrichs, ist wahrscheinlich einigen von euch auch ein Begriff. Bin 30 Jahre alt, noch ein paar Wochen 31. Und mache nebenbei noch, zusätzlich zu meiner Lehrtätigkeit in Brake, bin ich noch bei der Kontaktmission, ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, eine Missionsgesellschaft, und mache theologische Ausbildung in Osteuropa, also in russischsprachigen Ländern, unterrichte ich an verschiedenen Bibelschulen und Jüngerschaftsschulen als Gastdozent. Ja, es freut mich sehr, dass ich vor allem an so einem bedeutenden Gottesdienst, an so einem bedeutenden Feiertag die Ehre habe, ins Wort Gottes mit euch reinzuschauen. Christi Himmelfahrt. Und es ist bei der Kinderstunde, bei der Kindergeschichte ist schon angeklungen, dass das wirklich ein komplexes Thema ist. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu begreifen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Das ist befremdlich für uns. Das sprengt unseren Verstand. Und dennoch ist es eine ganz, ganz wichtige Etappe aus dem Leben von Jesus Christus. Ich bin selber jetzt seit wie vielen Jahren, seit 2007 bin ich jetzt gläubig, durch eine Jugendfreizeit zum Glauben gekommen, und viele Dinge waren für mich ja recht nachvollziehbar, was den Glauben angeht. Aber das mit der Himmelfahrt von Jesus Christus, warum ist Jesus nicht einfach als Mensch auf der Erde geblieben, wenn er doch als Mensch auferstanden ist? Also viele Unklarheiten sind da. Ich finde es aber dennoch ein sehr, sehr bedeutsames Ereignis in der Geschichte der Gemeinde. Und das Thema der heutigen Predigt wird sein, die Himmelfahrt Jesu eint die Gemeinde. Die Himmelfahrt Jesu eint die Gemeinde. Habe ich jetzt zu Beginn zwei Bilder mitgebracht. Ich habe meine Kindheit in Russland verbracht, habe dort in den 90er Jahren gelebt. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch einen Migrationshintergrund oder einen Spätaussiedlerhintergrund und kennt dieses Phänomen, dass die Raumfahrt in der ehemaligen Sowjetunion so richtig hoch angepriesen wurde. Das war so eine eigene Religion für sich fast schon. Ja, gerade zur Zeit des Kalten Krieges, als es dieses Wettrüsten gab und als die Sowjetunion ganz stolz darauf war, als erstes einen Menschen in den Weltraum zu schicken. Hier ein Zeitungsausschnitt, nachdem der erste Mensch in den Weltraum geschickt wurde, Juri Gagarin. Und können manche von euch das verstehen, was hier steht als Schlagzeile? Da steht, es ist vollbracht. Also fast schon religiös das Ganze. Ich habe das als Kind auch, mich hat das fasziniert, jetzt nicht die Raumfahrt an sich, aber wie das doch zusammengeschweißt hat. Ja, selbst als es die Sowjetunion gar nicht mehr gab, aber das Bewusstsein war doch irgendwie da. Es gab den Tag der Raumfahrt zum Beispiel, Nationalfeiertag. Das hat zusammengeschweißt. Das hat einem so das Bewusstsein gegeben, wir gehören zusammen und einer von uns ist jetzt dort drüben. Ja, in den 60er, 70er Jahren wahrscheinlich noch viel mehr als so meine Kindheit. Also warum jetzt diese Bilder? Ich möchte jetzt nicht da das mit der Himmelfahrt Jesu vergleichen und die Himmelfahrt Jesu dadurch noch befremdlicher für uns machen. Glaube aber doch, dass die Himmelfahrt von Jesus eine ähnliche einigende Wirkung auf die Gemeinde hat. Ja? Wir gehören zusammen und einer von uns ist jetzt dort oben, dass auch wir das sagen können. So auch das Thema, die Himmelfahrt Jesu eint die Gemeinde. Lasst uns die Apostelgeschichte lesen, das erste Kapitel, den Bericht, wo die Himmelfahrt von Jesu beschrieben wird, von Jesus. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 14. Ich werde den Abschnitt jetzt nicht am Stück lesen, ich werde Vers für Vers daraus vorlesen und dann werde ich hier einige Überlegungen dazu sagen. Und so möchte ich ab Vers 4 lesen. Und als er mit ihnen versammelt war, Jesus mit seinen Jüngern, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Die erste Überlegung, die mir auffällt, ein letzter Auftrag. Jesus versammelt sich hier mit seinen Jüngern. Ein ganz einzigartiges Wort, dieses Versammeltsein, das kann man auch übersetzen, es kommt sonst nirgends in der Bibel vor, kann man übersetzen mit Tischgemeinschaft haben. Also hier ging es wirklich um eine innige Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Nachfolgern hier hat. Es ist ein letztes Mal, dass der Sohn Gottes einen Befehl an seine Nachfolger richtet. Das letzte Mal im Neuen Testament. Und wie lautet der Befehl? Entfernt euch nicht von Jerusalem erstens, sondern zweitens wartet auf die Verheißung des Vaters. Bleibt hier und wartet. Zwei Befehle an die Jünger. Die Jünger waren lange genug mit Jesus unterwegs. Sie kannten schon den Fahrplan von Jesus. Er musste ihnen hier nicht erklären, was es mit dieser Verheißung des Vaters auf sich hat, was es mit der Taufe des Johannes hat, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Jesus hat mit seinen Jüngern oft darüber gesprochen. Sie wussten ganz genau, aus dem Johannesevangelium kann man das zum Beispiel nachlesen, es ist gut, dass Jesus in den Himmel auffährt, weil dann kommt der Beistand, der Heilige Geist. Das muss Jesus ihnen hier nicht sagen. Das ist hier nicht das Besondere. Das Besondere hier ist, wie der nächste Schritt aussieht in Gottes Plan. Dieser nächste Schritt sieht aus, wartet, haltet die Füße still. Ich glaube, Jesus hat seine Jünger einfach schon gut gekannt. Er wusste, wenn er das jetzt hier nicht sagt, sie werden wahrscheinlich auseinanderlaufen wie Schafe. Das können wir ja teilweise sogar nachlesen im Johannesevangelium zum Beispiel. Thomas, einer der Jünger, ist nach der Auferstehung von Jesus mal hier und mal da. Mal ist er dabei bei den Jüngern, mal nicht. So eine Unverbindlichkeit hat sich bei ihm eingeschlichen. Andere Jünger haben ihren alten Beruf wieder angefangen. Also Leute, die gesagt haben, Jesus, wir folgen dir nach. Wir haben alles hinter uns gelassen. Sind wieder zurück in ihre alte Welt zurückgekehrt. Und hier sagt Jesus, nee, wartet hier, entfernt euch nicht von Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Vaters. Ja, Stichwort Vatertag vielleicht. Aber das betont doch, wartet auf die Verheißung des Vaters, weil ihr eine Familie seid, weil ihr zusammengehört. Wartet jetzt gemeinsam auf den nächsten Schritt. Und entfernt euch nicht von Jerusalem. Also dieses Wort für entfernen, das wird auch für Ehescheidung verwendet in der Bibel. Also hier geht es wirklich um etwas Ernstes. Und hier sagt Jesus, das soll nicht so sein. Also wir sehen hier, Jesus beauftragt seine Jünger, wenn sie versammelt sind. Und Jesus möchte, dass sie gemeinsam auf den nächsten Schritt warten. Ich weiß nicht, ob Lukas, der Mensch, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, ob er damals geahnt hätte, dass das auch noch 2000 Jahre später genauso aktuell sein würde, in der heutigen Zeit. Wenn Jesus hier schon zu 11 Menschen gesagt hat, die in einer Krise waren, ja, wartet gemeinsam, dann haben wir es doch genauso nötig, ja, in unseren großen Gemeinden, dass wir nicht auseinanderdriften. Vor allem, wenn die Gesellschaft sich in einer Krise befindet, in einer Ungewissheit, wie es zurzeit der Fall ist. Ich weiß ja nicht, wie die allgemeine Situation des letzten Jahres oder der vergangenen Monate sich auf eure Gemeinde ausgewirkt hat. Ja, ich komme selber aus einer sehr, sehr großen Gemeinde. 600 Mann sind wir auf dem Papier oder Mitglieder. War dort selber in einigen Leitungsdiensten, durfte dort mitwirken und habe beobachtet, dass es wirklich ein Auseinanderdriften gab. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die aktuelle Situation dafür schuldig ist, aber irgendwie hat es dazu beigetragen, vielleicht so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber dieses gemeinsame Warten auf den nächsten Schritt, ja, das ist so schwer, weil man sich doch irgendwie so individuell in verschiedene Richtungen entwickelt und auseinanderlebt in einer Gemeinde. Hier geht es ja nicht darum, man ignoriert die Sicherheitsbeschränkungen, kommt immer zusammen, blockiert die Türen und so weiter. Darum geht es nicht. Aber wie ist unsere innere Haltung in der Gemeinde? Wie stark drängt es uns Christen zu dieser Einheit? Oder sind wir so alle mit unseren Sorgen, mit unseren Projekten, mit unseren Anliegen beschäftigt? Wartest vielleicht selber auf den nächsten Schritt in deinem Leben? Vielleicht steht bei dir eine Entscheidung an. Ja, tu es doch bitte in der Einheit mit deinen Glaubensgeschwistern. Nimm sie mit in das, was du erlebst. Lass sie daran teilhaben. Und ich bin sicher, dass es in der Gemeinde ja genügend Möglichkeiten gibt, wie sowas praktisch umgesetzt werden kann. Und dann lesen wir in Vers 6, sie nun, als sie zusammengekommen waren, die Jünger, also offensichtlich jetzt eine andere Situation, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also eine letzte Ungewissheit, eine letzte Frage, die die Jünger hier haben, an Jesus. Also stellt euch doch vor, ihr würdet Jesus leibhaftig begegnen und ihr hättet eine einzige Frage, die ihr Jesus stellen würdet. Welche Frage würdest du Jesus stellen? Ich nehme an, die allerwenigsten von uns würden diese Frage stellen. Wie sieht es aus mit Israel jetzt eigentlich? Ja, natürlich ist es zur Zeit, ja, wenn ihr das verfolgt, was zurzeit in Israel so passiert, die Unruhen dort. Es ist spannend, was damit passieren wird mit diesem Volk, mit diesem Land. Aber ich glaube, uns würden andere Dinge interessieren. Bei den Jüngern war das keine dumme Frage. Ja, denn die Jünger, sie haben ja ihre Bibeln gelesen und sie waren auch lange genug mit Jesus unterwegs. Sie wussten ja, der Plan von Jesus war es eigentlich, das Reich Gottes in Israel wiederherzustellen und damit die ganze Welt wiederherzustellen. Die Botschaft des Alten Testaments, der Propheten des Alten Testaments, Gott stellt Israel wieder her und durch Israel stellt Gott die ganze Welt wieder her. Und jetzt können es die Jünger kaum abwarten. Ja, wann wird es passieren? Oder ja, besser gefragt, ja, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das war für Jünger auch persönlich eine spannende Frage, weil Jesus zu ihnen gesagt hatte, das können wir in Lukas 22, Vers 30 nachlesen, ihr werdet in meiner Herrschaft auf Thronen sitzen und die 12 Stämme richten. Also die Jünger hier, die würden auch eine wichtige Rolle dabei spielen in Jesu Plan der Wiederherstellung von Israel. Und jetzt die spannende Frage, ja, wann wird das passieren, Jesus? Das war vor allem auch deswegen so eine spannende Frage, weil es nicht danach aussah, als ob es bald passiert. Denn die Jünger, das waren immer noch so ein kleiner Haufen. Das waren immer noch Menschen, die ihre persönlichen Probleme hatten. Das waren immer noch Menschen, die mit Krankheiten bestimmt zu kämpfen hatten, mit finanziellen Sorgen, mit anderen Problemen. Die römische Unterdrückung, der Staat, der sie unter Druck gesetzt hat. Und die Antwort in Vers 7 fällt so richtig, ja, wie soll man sagen, typisch jesushaft aus. Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht eure Sache, diese Zeitpunkte zu wissen. Und das sagt Jesus zu seinen Mitherrschern, das sagt Jesus zu Menschen, die eine wichtige Rolle in seinem Plan spielen werden. Er sagt, ihr müsst nicht alles wissen, meine Lieben. Ihr müsst nicht auf jede Frage eures Lebens eine Antwort haben. Das macht Jesus hier deutlich. Ich glaube, wir Menschen sind ja grundsätzlich Sicherheitsfans. Wir mögen es nicht, wenn Ungewissheit entsteht. Wir wüssten gerne den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt. Und wir haben jetzt im vergangenen Jahr ja eindeutig gesehen, wie sehr uns das alle aus der Bahn wirft. Nicht zu wissen, was gerade passiert in der Welt. Nicht zu wissen, was zu tun ist. Da fühlen wir uns unwohl. Und das kann auch ganz in ganz ungesunder, ja, Wissbegierde ausarten. Ja, warum sind die ganzen Verschwörungstheorien so sehr gerade, so stehen so hoch im Kurs? Ja, weil wir Menschen, wir brauchen irgendwas, womit wir eine Erklärung haben für alles, womit wir uns alles zurechtlegen können. Und ich persönlich glaube aber, dass, warum ich jetzt nicht so viel Wert darauf lege, ist, ich glaube, dass es in meinem Herzen noch viel, viel größere Probleme gibt in meinem Leben, als die Frage danach, ob es ist sicher, ob es Corona gibt oder nicht, oder wer der Antichrist ist. Da gibt es doch Dinge, die viel wichtiger sind. Und mit denen sollten wir uns beschäftigen. Und da ist es okay, wenn wir nicht alle Fragen, alle Antworten auf alle Fragen haben. Wenn Jesus hier sogar zu den Jüngern sagt, es ist nicht eure Sache. Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Und dann haben wir aber auch Fragen in unserem Leben. Ja, ich denke, vielen von euch geht es so, dass ihr dann wirkliche Fragen habt. Ja, warum mache ich das gerade durch, was ich gerade durchmache? Jesus, wann ändert sich das? Und das sind ernsthafte Fragen, die uns beschäftigen. Ja, jeden von uns, glaube ich. Und auch da würde Jesus sagen, meine Lieben, ihr müsst nicht alles wissen. Es liegt an euch, mir zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass ich alles in meiner Hand halte, auch wenn es nicht danach aussieht. Also das zusammengefasst, die Jünger müssen keine Antworten auf alle Fragen haben, um darauf zu vertrauen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Wir müssen nicht alles wissen, ja, vertrauen. Dazu werden wir aufgefordert. Und gerade die Himmelfahrt ist ja auch eigentlich der größte Beweis dafür, dass Jesus alles in seiner Hand hält. Weil bei der Himmelfahrt Jesus nicht geflohen ist aus der bösen Welt. Er hat sie nicht verlassen, die Welt mit all ihren Problemen, wie so ein schlechter Kapitän, der das sinkende Schiff als erstes verlässt. Ganz im Gegenteil, Jesus hat die Herrschaft angetreten durch die Himmelfahrt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. In Psalm 110, das ist der meistzitierteste Psalm im Neuen Testament oder die meistzitierteste Stelle aus dem ganzen Alten Testament im Neuen, Psalm 110, sehr, sehr wichtig, da wird die Himmelfahrt mit anderen Worten vorausgesagt. Und dort heißt es, Spruch des Herrn für meinen Herrn, ja, Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, sagt Gott zu Messias, sagt Gott zu Jesus, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und dann heißt es in Vers 2, herrsche inmitten deiner Feinde, herrsche inmitten deiner Feinde. Könnte auch sagen, Jesus herrscht jetzt inmitten all unserer Probleme. Und deswegen sieht es noch nicht danach aus. als ob jetzt schon das Ziel oder wir schon am Ziel angekommen sind. Aber Jesus herrscht trotzdem. Die Himmelfahrt war keine Heimkehr von Jesus, so nach dem Motto, ja, Gott hatte nichts mit dieser bösen Welt zu tun und dann kam Jesus auf die Welt und jetzt ist Gott wieder raus und weg aus der Welt. Ja, darum geht es nicht. Jesus herrscht jetzt. Er herrscht über alle Mächte, das heißt über die Engel, über die Dämonen, über Krankheiten, über die politische Lage, über die Christenverfolger, über deine Probleme, über Menschen, die dir zu schaffen machen, denen du nicht klarkommst, über deine Sorgen, deine Nöte, über deine Gesundheit, über deinen Geldbeutel, darüber herrscht Jesus. Glauben wir daran trotz offener Fragen oder wollen wir jede Frage beantwortet haben, so wie die Jünger? Und dann gibt Jesus den Jüngern noch aber einen letzten Zuspruch in Vers 8 und er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl hier in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also Jesus sagt, ihr werdet Kraft bekommen, an eure Berufung dran zu bleiben. Ja, ihr werdet mich bezeugen, hier geht es nicht darum, dass die Jünger herrschen werden. Ja, das kann erstmal warten. Das, was jetzt für sie dran ist, ist Jesus einfach nur zu bezeugen. Das, was sie mit Jesus erlebt haben, nicht für sich zu behalten. Und dann sagt er, dafür werde ich euch mit allem ausstatten, was ihr braucht. Und ihr werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem und in Judäa und Samaria, also in den nächstgrößeren Gebieten. Das ist wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und immer größere Kreise zieht, bis an die Enden der Erde. Und wir heute, wir sind der lebendige Beweis dafür, dass diese Verheißung sich erfüllt hat. Weil von Jerusalem aus gesehen ist Lichtenau das Ende der Erde, könnte man sagen. Auch wenn man es nicht glaubt vielleicht. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat, dann sehen wir, dass diese Worte von Jesus wahr waren. Und deswegen auch die Himmelfahrt, ja, weil die Himmelfahrt erst überhaupt ermöglicht, dass Jesus jetzt bis an alle Enden der Welt vertreten wird, dass er dort wiedergespiegelt wird. Also die Frage nochmal, also warum ist Jesus nicht einfach als Mensch auf der Erde geblieben? Ja. Wenn er als Mensch auferstanden ist. Naja, weil er eben als Mensch auferstanden ist. Er hätte nicht an allen Orten gleichzeitig sein können. Das macht uns zum Beispiel 1. Korinther 15 deutlich, wo es heißt, Jesus ist einmal hier erschienen, einmal hier, einmal hier. Also Jesus war nicht wie so ein Gespenst überall. Er war ein hundertprozentiger Mensch. Und ist als hundertprozentiger Mensch auferstanden. Also ich glaube, würde Jesus anno 2021 noch auf der Erde leben als Mensch. Er würde auch nicht alle Probleme der Welt lösen. Und wir Menschen, wir würden auch nicht dazu kommen, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Ja, ich habe mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Wenn Jesus jetzt auf der Erde leben würde, stell dich das mal vor, und jeder Mensch, der 14 Jahre oder älter ist, wer ist hier über 14? Schon einige, ja. Jeder Mensch, der 14 oder älter ist, hätte nur 2 Stunden Zeit mit Jesus. Ist nicht viel. In 2 Stunden. Dann würde Jesus ungefähr 1 Million Jahre brauchen, um mit jedem Menschen Gemeinschaft zu haben. Versteht ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Menschen wie du und ich höchstwahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit hätten, zu diesem Jesus zu kommen. Wir sterben würden, bevor wir diese Chance bekämen. Und deswegen hat sich Jesus etwas viel Besseres ausgesucht, nämlich die Gemeinde. Die Gemeinde, Menschen, die mit seinem Geist ausgestattet sind, Menschen, die ihn widerspiegeln Und durch sie, durch die er anderen Menschen begegnet. Das ist nicht großartig. Und das hat sich erfüllt oder ist gerade dabei, sich zu erfüllen auf der ganzen Welt. Ja, wir haben allein schon in den letzten 40 Jahren, ist der Anteil der evangelikalen Christen in der Weltbevölkerung von 5% auf 12% gewachsen. In den letzten 40 Jahren. Hier sieht man, wie Jesus bezeugt wird bis an die Enden der Bevölkerung. Weil alles damit angefangen hat, dass 11 Leute sich an einem Ort versammelt haben. Also, wenn die Jünger Jesus durch die Kraft seines Geistes an einem Ort bezeugen, dann hat das weitreichende Folgen für die ganze Welt, aber auch, und das ist ja das Schöne, weitreichende Folgen für unser Herz. Ja, wir werden verändert in den tiefsten Tiefen unseres Herzens. Wenn wir verändert, wenn wir anfangen, was? Jesus zu bezeugen. Einfach das, was wir mit Jesus erlebt haben, nicht zu verschweigen, sondern mit anderen das zu teilen. Und hier sehen wir bei den Jüngern noch so eine letzte Trägheit, so habe ich diesen vorletzten Absatz zusammengefasst. Ja, anstatt dass sie jetzt begeistert losziehen und Jesus bezeugen, was passiert? Ja. Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist hier so der Moment, wo unser menschlicher Verstand am meisten so auf unsere Grenzen stößt. Was passiert hier? Warum diese Wolke? Also natürlich, uns muss klar sein, hier geht es nicht darum, dass Jesus wie so ein Superheld in die Luft fliegt, sondern hier geht es darum, Jesus wird eins mit Gottes Gegenwart. Das will die Situation verdeutlichen. Das ist eine Erfüllung einer Prophetie aus dem Alten Testament, nämlich in Daniel 7, Vers 13. Da können wir nachlesen, dass Gott einen Menschen zu sich holt und neben sich herrschen lässt. Ja, Gott herrscht und ein Mensch, ein Sohn, der aussieht wie ein Menschensohn. Und das erfüllt sich hier bei der Himmelfahrt von Jesus. Also das müssen wir uns nicht so vorstellen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus und dann ist Jesus wieder zu Gott geworden. Als ob die Himmelfahrt so ein Anti-Weihnachten ist, so eine Umkehr von Weihnachten. Nee, darum geht es nicht. So wie Jesus hundertprozentig Gott auf der Erde war, so ist Jesus jetzt ein hundertprozentiger Mensch in der Gegenwart Gottes. Stellen wir uns das mal vor. Wie die Astronauten damals in den 60er Jahren. Ja, einer von uns ist jetzt dort oben. Ein hundertprozentiger Mensch steht jetzt für uns vor Gott. Ja, Vers 10. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Was ist hier so das Problem der Jünger? Warum werden sich hier von Engeln zurechtgewiesen? So einfach steht ihr hier mit offenem Mund und guckt. Zwei Dinge fallen uns auf, die ganz stark betont werden hier. Einmal das Sehen wird ganz stark betont. Ja, Vers 9, die Blicke der Jünger vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt schauten, siehe, da standen Männer. Hingehen sehen in den Himmel. Also dieses Sehen, das war den Jüngern offensichtlich ganz wichtig. Die Jünger, der Glaube von ihnen, kann man sagen, war sehr auf das Sichtbare fixiert. Und deswegen haben sie vielleicht dieses Geistliche gar nicht verstanden. Diese geistliche Botschaft, die Jesus ihnen hier vermittelt hat. Und deswegen stehen sie hier wie gelähmt und rühren sich nicht vom Fleck, weil sie so sehr auf das Sehen fixiert waren. Denk, in derselben Gefahr stehen auch wir heute. Ja, wenn wir auf das Sichtbare schauen, auf das Oberflächliche, unser Glaube sich auch im Sichtbaren abspielt. Und auch da möchte uns Jesus geistlich begegnen, aber wir verstehen das nicht, weil wir nur oberflächlich sehen. Wie können wir feststellen, dass unser Glaube zu sehr auf das Sichtbare fixiert ist? Ganz einfach, ja, indem wir auf unsere Gebetsanliegen mal achten, wofür beten wir so? Wenn das einfach nur eine Aufzählung von unseren Problemen auf der Erde ist, ja, was sind unsere Gesprächsthemen? Worum drehen sich ständig unsere Gespräche? Und wie sind unsere Kontoauszüge? Wofür geben wir unser Geld aus? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten kann. Und das zweite Problem, das die Jünger hier haben, was mir hier auffällt, was ganz stark betont wird, der Himmel, das ist paradox. Guck mal, wie oft hier der Himmel betont wird, Vers 10. Ja, als sie gespannt zum Himmel schauten, zum Himmel, viermal geht es hier um den Himmel. Also die Jünger hatten offensichtlich nicht nur so einen diesseits fixierten Glauben, sie hatten auch einen Himmel fixierten Glauben. Und es ist auch nicht erstrebenswert. Es ist nicht so gut. Wenn sogar die Engel hier den Jüngern sagen, Leute, es geht nicht um den Himmel, es geht um Jesus. Sie sagen hier nicht, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird euch genauso mitnehmen in den Himmel. Nee, er wird genauso wiederkommen vom Himmel. Darum geht es. Ich denke, dass so ein himmelzentrierter Glaube, auch wenn sich das erstmal schön und geistlich anhört, aber ich glaube, dass so ein Glaube uns auch lähmen kann. Weil wozu ja, noch kämpfen auf der Erde, wozu sich bemühen um seine Heiligung? Ich komme doch eh in den Himmel. Wozu ein Zeuge sein in dieser Welt? Die Welt ist doch eh böse, wir gehören in den Himmel. Wozu sich verbindlich auf eine Gemeinde festlegen? Meine Gemeinde ist im Himmel. Und was die Jünger eigentlich brauchen, das machen die Engel hier deutlich, ja, sie brauchen weder einen diesseits fixierten, noch einen Himmel fixierten, sondern einen Jesus fixierten Glauben. Ein Glaube, bei dem Jesus mehr ist als einfach nur so ein Freifahrtticket aus der Hölle in den Himmel. Ein Glaube, bei dem es um mehr geht, als ein möglichst komfortables Leben auf der Erde und dann in den Himmel entrückt werden. Es geht um einen Glauben, wo der Himmel jetzt schon eine Realität in unseren Herzen ist. So wie es in Epheser 2, Vers 6 steht, eine von ganz vielen Stellen, wo es darum geht, dass der Himmel jetzt schon für uns zugänglich ist. Epheser 2, Vers 6. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren mit dem Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus. Ja, wir wurden mit auferweckt und wir sitzen jetzt schon mit Christus im Himmel, geistlich. Wir haben unsere Füße auf der Erde, wo sich unsere Probleme abspielen, sehr wohl. Ja. Aber wir haben jetzt schon Zugang zum Himmel in unseren Herzen. Dann ist die Frage, ja, welchen Glauben haben wir? Ein Glaube, wo es darum, wo wir einfach nur darauf warten, hier möglichst schnell zu fliehen und wo wir dann entrückt werden in den Himmel mit den Füßen voraus, weil wir uns an unsere irdischen Schätze so klammern werden bis zum Letzten. Oder geht es uns um eine Beziehung, wo hier und jetzt Aspekt des Himmels eine Rolle spielt? Und die allerletzte Beobachtung, die ich mitnehme aus diesem Versen, ja, die ich überschrieben habe, mit ein neues Kapitel. In Vers 12 lesen wir, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatwerk entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann werden die ganzen Namen aufgezählt. Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet, mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also in aller Kürze, die Jünger kehren zurück. Im Lukas-Evangelium steht, sie kehren mit großer Freude zurück. Und was machen sie? Sie beten. Das ist so einfach. Ja? Sie beten. Das ist fast schon unspektakulär, fast schon langweilig, nach dem, was sie erlebt haben. So schlicht und einfach sieht der nächste Schritt in Gottes Plan aus. Zurückkommen als Einheit, zusammenkommen und beten. Und sie beten erstens beständig, ja, sie verharrten im Gebet. Das war jetzt nicht nur kurz, komm, wir beten kurz für eine Aktion und danach streuen wir aus und dann fangen wir an, das Reich Gottes zu bauen. Nee, darum geht es nicht. Sie verharren im Gebet und im Gebet warten sie auf den nächsten Schritt. Und sie sind einmütig im Gebet. Also sie bilden eine Einheit. Es ist nicht so, dass jeder sein eigenes Gebetsleben hat, was ja schön und gut ist, aber auch als Gemeinde pflegen sie eine Einheit im Gebet. Dieses Wort lässt sich auch übersetzen mit einer Leidenschaft. Sie entwickeln eine gemeinsame Leidenschaft im Gebet, die erste Nachfolge Jesu. Das letzte Mal, als die Jünger auf dem Ölberg waren, könnt ihr euch erinnern, was da passiert ist? Hier sind sie auf dem Ölberg. Das letzte Mal, also das Mal davor, da sind sie eingeschlafen, als Jesus zu ihnen gesagt hat, wacht und betet. Da haben sie andere Prioritäten gesetzt. Da waren ihnen andere Dinge wichtiger. Aber hier haben sie es verstanden. Ja, darum geht es jetzt. Das beständige gemeinsame Gebet ist die richtige Haltung der Jünger beim Warten auf den nächsten Schritt. Und das ist ja das Schöne, dass auch hier die Himmelfahrt uns beste Voraussetzungen mitgibt. Weil jetzt Jesus als unser Hohepriester in der Gegenwart des Vaters steht und jetzt unsere Gebete, unsere Sünden, unsere Nöte, auch unsere Probleme, das, was uns zu schaffen macht, das ist ständig in der Gegenwart Gottes, weil Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir sind jetzt ständig verbunden mit Gott, wie durch eine Nabelschnur. Ist das nicht die beste Voraussetzung, um in einem beständigen gemeinsamen Gebet zu leben? Und so geht die Geschichte von Jesus nahtlos weiter in der Apostelgeschichte. Wenn man sie weiterliest, die Geschichte von Jesus wird die Geschichte der Gemeinde. Und jetzt werden auch wir ein Teil dieser Geschichte. Und so sehen wir das auch, dass gerade durch die Himmelfahrt von Jesus, ja, die Nachfolger von Jesus, so wie sie damals es erlebt haben, so können auch wir heute dasselbe erleben, nicht zusammenzukommen und sagen, wir gehören zusammen und einer von uns ist jetzt als Erster dort oben. Und dass wir dasselbe erleben können, wie die Jünger damals, dass die Himmelfahrt Jesu die Gemeinde eint. Amen.